ARD Sounds.
Welt macht China. Roboter, die tanzen, boxen oder Marathon laufen. Fabriken, die fast ohne Menschen produzieren und weder Licht noch Heizung brauchen. China modernisiert seine Industrie. Und im Zentrum stehen dabei Robotik und künstliche Intelligenz.
Schon heute ist es so, dass in China künstliche Intelligenz deutlich mehr angewendet wird, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. In China ist es zu einem gewissen Grad so, dass Firmen mehr bereit sind, KI und vor allem Roboter zu kaufen, selbst wenn nicht klar ist, ob und wann das profitabel sein wird, weil die Regierung das so stark unterstützt.
Sagt die China-Expertin Antonia Hamaidi. Chinas Staats- und Parteiführung sieht KI und Robotik als die zentralen Schlüsseltechnologien, um wirtschaftlich und technologisch an die Weltspitze zu kommen. Die staatlichen Subventionen fließen, im ganzen Land wird investiert und ausprobiert. Wie aber verändern Roboter und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in China? Er müsse in seinem Beruf ständig über Robotik dazulernen, um sicherzugehen, dass er seinen Job nicht verliere. Das sagt dieser Werksleiter eines chinesischen E-Auto-Herstellers. Sehen wir in China derzeit ein Labor für die Zukunft der Arbeit? Wie weit sind die Roboter in China wirklich? Was ist Weltspitze und was ist vielleicht auch nur Show? Um diese Fragen geht es in dieser Weltmacht-China-Folge. Ihr könnt uns unter anderem in der ARD Sounds App hören. Ich bin Axel Dorloff. Schön, dass ihr dabei seid. Und bei mir ist jetzt Marie von Mallinckrodt, unsere ARD-Korrespondentin in Beijing. Hallo Marie.
Hi Axel.
Marie, du bist durch China gereist und hast dir an verschiedenen Orten angeguckt, was in Sachen Robotik und KI so alles geht. Darüber reden wir gleich ausführlich. Ich will aber erst noch mal direkt vor deiner Haustür nach Beijing. Wir hören es hier, bei euch gab es im April einen Halbmarathon, bei dem mehrere hundert Roboter an den Start gegangen sind. Was war da genau los?
Also einiges war da los, Axel. Da wurden vor allem viele Werbebilder produziert. Du kannst dir das so wie ein riesiges Schaulaufen vorstellen, bei dem die neuesten, innovativen und weniger innovativen humanoiden Roboter 21 Kilometer Strecke vorbei an schaulustigen Pesen. Oder eben auch holpern manchmal, im Wettlauf gegen Menschen. Alles weiträumig abgesperrt, eine schöne PR-Veranstaltung, organisiert unter anderem von der Beijinger Lokalregierung.
Und was für Roboter sind da so mitgelaufen?
Da waren alle möglichen Maschinen am Start, auch welche aus eher kleinen Start-up-Klitschen. Sehr kreative, lustige auch. Also mein Liebling zum Beispiel war ein etwas langsamerer Genosse, ein roter Sci-Fi-ähnlicher Roboter, so groß wie ein kleines Kind, mit einer Wasserflasche in der Hand, sofern man es Hand nennen kann, und mit so einer Art Hasenohren. Und da ist der Abstand dann schon sehr groß zu dem Gewinner gewesen, der fortschrittlicher aussah, so groß wie ein erwachsener Mensch. Quasi athletischer Statur, fabriziert von einer Firma, die bekannt ist als Handyhersteller. 50 Minuten und 26 Sekunden hat der hingelegt. Und das ist dann eben auch genau das, was man dann eben zeigen will und an Bildern produzieren möchte. Schneller als der schnellste Mensch je einen Halbmarathon gelaufen ist. Deswegen sagte ich eben, eine schöne PR-Veranstaltung aus Sicht der Regierung ganz gewiss. Und ganz interessant eben, es waren auch ein paar wenige ausländische Teams mit dabei, zum Beispiel von der TU München. In erster Linie aber chinesische Modelle, und die sollen zeigen, sie kommen mehr und mehr in der Lebenswirklichkeit an. Zumindest in diesem Fall sind sie auf der Straße angekommen.
Ein humanoider Roboter also, der den Menschen beim Halbmarathon davonläuft. Und das ist ja nur ein prominentes Beispiel, Marie. Wir sehen in China auch Roboter, die rudern, die tanzen, die boxen. Bundeskanzler Friedrich Merz durfte sich bei seinem China-Besuch im Februar unter anderem Roboter angucken, die Kung-Fu kämpfen. Warum Roboter auf allen Kanälen? Warum sind die derzeit so präsent?
Weil die chinesische Staats- und Parteiführung, Xi Jinping hatte das vor mehr als 10 Jahren angestoßen, weil die KP eben der Welt da draußen und den eigenen Leuten im Land zeigen will, wir sind Weltklasse in Schlüsseltechnologien in Sachen KI und Robotik. Auch wenn es wirtschaftlich für viele im Land eben nicht gut läuft. Der Arbeitsmarkt ist bereits echt schwierig. Die Botschaft hier aber soll sein, da wartet eine bessere Zeit, eine bessere Zukunft. Und obendrein Lieber Kanzler Merz aus Deutschland, es lohnt sich, in China zu investieren. So gut wie die Roboter hier tanzen, da will man doch dran teilhaben. Es gibt eben mit der staatlich gesteuerten Industriepolitik Investitionen noch und nöcher in die Bereiche, die boomen sollen. Und da gehen nicht nur Milliarden Staatsgelder in Forschung und Entwicklung, da werden nicht nur milliardenschwere Fonds aufgesetzt. Die Lokalregierungen unterstützen auch noch einmal die Unternehmen. Und das ist dann so ein komplexes Geflecht. Da sagen mir selbst die Fachwissenschaftler, es ist schwierig, eine valide Zahl zu nennen. Es ist aber sehr, sehr viel Geld, das es den Unternehmen möglich macht, zu experimentieren. Plus, in einem Land mit wenig Arbeitsschutz wird einfach per se mehr ausprobiert. Denn die KI soll ja eben auch in der Praxis eingesetzt werden. Ganz nebenbei, wichtig zu erwähnen, soll die humanoide Robotik auch der Modernisierung des Militärs dienen. Da wird also getestet und probiert. Es bleibt nicht nur im Labor. Und das sehen wir auch viel in Social Media oder im Staatsfernsehen. Da sind dann Polizeiroboter, die durch Shenzhen wandern, auch eher so als eine Art Show oder Roboter als Pfleger etc. pp.
Wenn ich dich also richtig verstehe, die Regierung in China pusht es, die Staatsmedien bejubeln den Fortschritt und viele Menschen in China sind mit Begeisterung dabei.
Nee, Axel, es ist eben wie so oft alles viel komplexer und ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht für die KP. Ja, es steht jetzt wieder im neuesten Fünfjahresplan, steht da sogar im Zentrum, künstliche Intelligenz und Robotik sollen tiefer in die Wirtschaft integriert werden, in alle Bereiche. Und das so explizit, wie es bislang noch nicht genannt wurde. Für die KP ist das eine Antwort auf die niedrige Geburtenrate, so sagt sie. Es ist aber auch vor allem viel günstiger. Und ja, die Menschen in China sind auf der einen Seite sehr viel begeisterungsfähiger für Innovationen. Die Gesellschaft hierzulande ist viel digitalisierter als die Menschen in Europa. Und Datenschutz, das hast du bestimmt auch in deiner Zeit erfahren, als du hier warst in einem autokratischen Einparteienstaat, ist auch nicht so ein Thema.
So habe ich China auch oft erlebt, aber die Menschen probieren ja einfach mehr aus. Sie wagen mehr, sie gründen auch eher mal ein kleines Start-up.
Ja, genau, das ist eben das, was ich so die darwinistische Wettbewerbsgesellschaft nenne. Da gibt es eben die Option, dabei zu sein, ganz an der Spitze, oder man fliegt raus und dann landet man auch hart. Die andere Seite, es gibt die Begeisterungsfähigkeit, über die haben wir gesprochen, aber die andere Seite ist eben, es gibt sehr wohl auch Skepsis und auch die Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust. Wir dürfen nicht vergessen, dass es eben jetzt schon schwer ist für viele junge Menschen, darüber haben wir ja hier auch schon berichtet, einen Job zu finden. Jeder sechste junge Mensch ist arbeitslos. Ich glaube, es ist in der Tat noch viel höher, weil das sind die offiziellen Zahlen. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass viele Menschen auch nach wie vor sehr harte Arbeitsbedingungen haben. Wanderarbeiter, die etwa in Fabriken arbeiten. Viele von ihnen haben es zurzeit auch nicht einfach, überhaupt Tagesjobs zu bekommen. Und nun findet durch KI zusätzlich ein struktureller Wandel statt auf dem Arbeitsmarkt. Und genau darüber habe ich mit dem Wissenschaftler Kyle Chan vom US-amerikanischen Brookings-Institut gesprochen. Und der meint, das sei eine große Herausforderung für die kommunistische Partei, für die die Stabilität ja bekanntermaßen im Zentrum ihrer Bestrebungen steht.
I think they hope to create more of the advanced manufacturing jobs and high-tech jobs of the future rather than the blue-collar factory jobs of the past. But this is still an open question, whether China can make this shift.
Also er sagt eben, die KP hoffe, hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Produktion und im Hightech-Bereich schaffen zu können. Die einfachen Fabrikjobs seien eher Vergangenheit. Aber es sei eben, so sagt er auch, völlig offen, ob man diesen Wandel hinbekomme.
Der Wandel ist aber jetzt schon in vollem Gange. Wir haben mal aktuelle Zahlen der Chinesischen Akademie für Arbeit und Sozialversicherung herausgesucht, eine wissenschaftliche Einrichtung, die zum chinesischen Arbeitsministerium gehört. Und die haben Daten aus 300 chinesischen Städten ausgewertet und danach sind traditionelle Jobs in Verwaltung, Vertrieb und Finanzen um bis zu 30% weniger geworden. Und Jobs, die irgendwie mit KI zu tun hatten, haben dagegen deutlich zugenommen. Dann lass uns jetzt mal nach Hangzhou blicken, Marie, in die Hightech-Metropole südlich von Shanghai an der chinesischen Ostküste. Da hast du recherchiert. Was hast du dir in Hangzhou genau angeguckt?
Ja, Axel, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, um die Industriepolitik besser zu verstehen. Also wir haben in Social Media immer wieder so unheimliche Roboter-Restaurants gesehen und haben uns gedacht, wie real ist das eigentlich und was steckt da dahinter? Dann checken wir das doch einfach mal aus. Dort dann über die Türschwelle getreten, war das Erste, was ich tatsächlich sah, ein Buffet mit einer Köchin, die das Essen offenbar auch größtenteils selbst bzw. mit anderen Menschen gemeinsam zubereitete. Also echte Menschen und eben kein Roboter. Das sind genau diese Überraschungen und Widersprüchlichkeiten, das kennst du bestimmt auch noch, Axel, aus deiner Zeit hier, die man dann eben einfach aushalten muss als Reporter. Ich dachte mir so, die Definition eines Roboter-Restaurants, was kann das hier wohl sein? Und dann habe ich neben dem Buffet, bei dem viele Leute anstanden, einen niegelnagelneuen Industrieroboter entdeckt. Eine Maschine mit Wok und Pfannenwender, der bestimmte vorprogrammierte Gerichte brutzeln kann. Daneben ein Nudelroboter, der die automatisch gekochte Teigware in eine Schüssel schmeißt. Beides aber eben nicht so frequentiert. Die Leute haben sich lieber von dem Buffet genommen. Offenbar eine vielfältigere Auswahl.
Und worum ging es oder worum geht es dabei genau? Ist das eher so eine Art Spielwiese für die Forschung und es wird einfach mal ausprobiert? Oder soll so ein Restaurant möglichst schon Profit abwerfen?
Also diese Fragen haben mich da in den ersten Minuten oder kann man auch sagen Stunden auch ziemlich gequält, bis ich dann verstanden habe, es ist ganz offenbar eher eine Spielwiese in dem großen KI- und Robotikpark, wenn man so will. Der Plan und die Zusage der Regierung, in diesen Bereich zu investieren, steht. Und das führt eben dazu, dass so viele Menschen und Unternehmer und Unternehmerinnen auch was abhaben wollen von diesem Kuchen. Für die Managerin Guo Yuchen sind die Roboter auch sicher irgendwie eine Attraktion, einfach noch mehr Gäste in ihren Laden zu ziehen, zu holen. Und auch wenn in dem Restaurant zum größten Teil eben noch ganz normal gekocht wird, sie, die Managerin, die probiert das eben einfach aus, so als Test und meldet dann die Daten und Leistungen dieses Küchenroboters an die Ingenieure, die dann optimieren können. Und für die Unternehmerin, die auch mehrere Kantinen betreibt, wie ich dann erfahren habe, geht es eben einfach darum, dabei zu sein. Ja, sie sagt eben, die Regierung unterstützt die KI-Branche und ermöglicht es damit, Roboter überhaupt zu erforschen, zu entwickeln und in der Praxis einzusetzen. Und da will sie eben dabei sein.
Und wie nehmen die Leute das auf? Wie reagieren die, wenn der Roboter die Nudeln macht? Gerade das Essen ist ja in China ein sehr zentrales Thema im Alltag. Überlässt man das wirklich gerne den Robotern?
Ja, also ich höre schon aus der Art und Weise, wie du die Frage stellst, dass du das nicht so wirklich glauben willst. Und also ich kann dir auch nur sagen, ich habe Menschen selten so fremdelnd erlebt in Sachen KI und Robotik wie hier beim Thema Essen in China. Also wie du schon sagst, ja, Essen, Kochen, Gewürze, die Art und Weise der Zubereitung, all das spielt in China für viele Menschen einfach eine sehr große Rolle. Und da fehlt es den Menschen, die zwar irgendwie ja auch schon viel digitalisierter leben als wir, dann doch an Fantasie, wie um alles in der Welt ein von einem Roboter hergestelltes Essen schmecken soll oder kann. Und ganz abgesehen davon, wir waren ja eine der wenigen in dem Laden, die das Maschinenessen dann ausprobiert haben, / mussten. Und ich fand die Nudeln in dem Restaurant ziemlich fad im Vergleich zu dem, was die chinesische Küche sonst so kann. Und ganz offenbar haben die Besucher das dort auch ganz ähnlich gesehen. Also diese beiden meinen eben, der Geschmack und der Duft eines guten Essens kann eigentlich nur von Menschenhand kommen. Und sie sagen auch, Kochen an sich sei einfach eine solche Freude, warum sollte das eine Maschine machen? Und für die Managerin interessanterweise, ich dachte mir, jetzt hört die, die das sagen und dann gibt es gleich wieder Probleme, aber für die reicht das offenbar auch erstmal, wenn der Roboter hin und wieder eingesetzt wird. Natürlich träumt sie nämlich davon, dass das irgendwann mal Lebenswirklichkeit wird und sie mit dabei war bei einer ganz frühen Entwicklung der sogenannten Trial-and-Error-Phase, wie ich das nennen würde. Aber im Grunde genommen, gerade hat das Ganze was von einem großen realen Testlabor.
Und Marie, du hast ja noch andere Testlabore angeguckt. Wenn es um China und Robotik, wenn es um China und künstliche Intelligenz geht, dann ist ja zuletzt immer wieder von den sogenannten Dark Factories die Rede. Das Bild dahinter, künstliche Intelligenz, Robotik und vernetzte Maschinen steuern autonom die Produktion rund um die Uhr ohne Pausen. Und weil kaum noch menschliche Arbeitskräfte vor Ort sind, braucht es dann weder Licht noch Heizung. Du bist nach Ningbo gefahren, zu dem E-Auto-Hersteller Zeekr. Stimmt dieses Bild von der Dark Factory? Was hast du dort gesehen?
Ja, Axel, also es klingt jedenfalls fantastischer, als es ist. Diese Dark Factory, die war nur so halbdunkel. Die große Werkshalle hat gedimmtes Licht und so ganz alleine können die vielen Industrieroboter eben auch nicht arbeiten. Die brauchen auch Menschen. Die überwachen die Roboter, hin und wieder wird auch noch eine Schraube von Hand reingedreht. Die Firma sagt, es sei zu 95% automatisiert. Und warum das Ganze jetzt überhaupt Dark Factory heißt, das hat uns der Manager erklärt. Er sagt eben, jeder Schritt sei hochautomatisiert, alles würde maschinell abgewickelt werden, sodass man theoretisch auch das Licht ausschalten könnte und der Betrieb würde normal weiterlaufen. Das ist also die Definition einer Dark Factory, in der ja eben immer noch einige Menschen arbeiten. Aber was ich schon beeindruckend fand, Axel, wie sanft und geräuschlos die Maschinen auf engstem Raum ein Auto zusammenbauen. Also von Roboterarm zu Roboterarm werden dann die Autoteile weitergereicht. Plötzlich fährt so eine selbstfahrende Transportplattform an uns vorbei und bringt fertige Autotüren zum Beispiel zur nächsten Station. Ja, und dann haben sie uns eben auch gesagt, man könne pro Minute ein E-Auto herstellen, aber die Kapazität ist da ganz offenbar nicht ausgereizt. Übrigens, Axel, ein interessanter Aspekt, viele Industrieroboter in der Werkshalle stammen von KUKA, das Unternehmen mit Sitz in Augsburg, das von einer chinesischen Firma aufgekauft wurde. Und ausgerechnet diese KUKA-Roboter kommen jetzt dort in der chinesischen Dark Factory zum Einsatz. Aber eben auch noch Menschen, die dort arbeiten.
Haben denn diese Menschen Angst, ersetzt zu werden?
Ja, klar. Also die kriegen ja die Fortschritte auch am eigenen Leib zu spüren. Ein Werksleiter, mit dem ich da gesprochen habe, der die maschinellen Schritte unterstützt, hat uns erzählt, wie er dieser Sorge begegnet. Ja, er sagt eben, er muss ständig dazulernen über Robotik. Er will seinen Job nicht verlieren und meint eben, ja, welche Wahl hat er schon? Ne? Er nimmt eben die Wettbewerbsherausforderungen an. Und das sind ganz schön große Herausforderungen. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen eben bei all dem auch im Blick behalten, wie hart die Arbeitsmarktbedingungen sind, wie wenig abgesichert die Menschen auch sind. Und dass es eben ja dann auch immer noch sehr, sehr viele gibt, die in Armut leben, vom System bedingt. Und deswegen auch die Bereitschaft, in ziemlich harten Bedingungen eben an diesem Wettbewerb irgendwie teilzunehmen, doch auch ganz schön groß ist.
Vielen Dank, Marie, bis hierhin für deinen Blick in die Welt und hinter die Kulissen der KI und Robotik in China. Und was das für das Land und die Entwicklung bedeutet, das analysieren wir jetzt noch weiter. Zu Gast bei Weltmacht China ist nämlich jetzt Antonia Hmaidi, Co-Programmleiterin des Programms Wissenschaft, Technologie und Innovation Americs am Mercator-Institut für China-Studien. Hallo, Frau Hmaidi.
Hallo, Herr Dorloff.
Frau Hmaidi, lassen Sie uns mit der politischen Zielsetzung beginnen. Welche zentralen Annahmen stecken denn dahinter? Also warum setzt die chinesische Staats- und Parteiführung so vehement auf KI und Robotik?
Zum einen steckt da die meiner Meinung nach gar nicht unwahrscheinliche Annahme dahinter, dass China in eine demografische Krise geht. Zum anderen aber auch die Annahme, dass der Wettbewerb, der Systemwettbewerb mit den USA sich verschärfen wird und dass China deswegen sich nicht darauf verlassen können wird, irgendetwas aus dem Ausland und vor allem von Ländern des westlichen Blocks, wenn man sie so nennen möchte, zu bekommen. Und um das zu lösen, sozusagen, wir müssen auf der einen Seite alles im eigenen Land herstellen, was möglich ist, auf der anderen Seite uns technologisch so weiterentwickeln, damit wir da erfolgreich sein können. Weil die dritte große Annahme, die da auf jeden Fall dahinter steckt, ist auch, dass Technologie der Grund ist, warum China damals in die globale Bedeutungslosigkeit versunken ist. Damals bedeutet in dem Fall im 18. Jahrhundert, als in England und danach auch in Deutschland und anderen Ländern die industrielle Revolution dazu geführt hat, dass China von seinem, was aus der kommunistischen Partei eben traditionellen Platz als sozusagen Land der Mitte, das wirklich so die wichtigste Weltmacht zu dem Zeitpunkt war, verdrängt wurde und zu einer unwichtigen Macht geworden ist. Das will man nicht nochmal erleben und man möchte stattdessen eher, dass China wieder zurück an den richtigen Platz kommt, nämlich ins Zentrum der Welt und sozusagen als wichtigste Wirtschaftsmacht, als wichtigste Macht auf der Welt.
Wenn wir jetzt ins Hier und Heute kommen, wie konkret verändert denn die künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in China schon heute?
Schon heute ist es so, dass in China künstliche Intelligenz deutlich mehr angewendet wird, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Zu einem gewissen Grad liegt das aber auch daran, dass in China viele dieser Firmen keine Profite machen müssen und dass Effizienz nicht unbedingt am Anfang vor allem das Hauptziel ist. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt sehr viele Fabriken in China, die im großen Stil Roboter einsetzen. Da arbeiten dann ganz oft aber trotzdem noch ziemlich viele Menschen, weil Roboter heute, also vor allem wenn man über humanoide Roboter spricht oder über modernere Roboter, die haben noch ziemlich viele Probleme. Die muss man regelmäßig trainieren und so weiter. Und in Deutschland ist es dann oft so, dass Firmen sagen, okay, das lohnt sich nicht so wirklich, die einzusetzen, weil ja, die sind so teuer und dann funktionieren sie die Hälfte der Zeit nicht. Das heißt, ich muss trotzdem genauso viel Personal vorhalten sozusagen. In China ist es zu einem gewissen Grad so, dass Firmen mehr bereit sind, KI und vor allem Roboter zu kaufen, selbst wenn nicht klar ist, ob und wann das profitabel sein wird, weil die Regierung das so stark unterstützt. Und weil Firmen eben auch schon sehr stark das Signal bekommen haben, wir sollten aber nicht irgendwie Menschen feuern, wir sollten nicht Menschen gehen lassen, nur für künstliche Intelligenz. Stattdessen sollten wir neue Jobs finden.
Das heißt, Sie haben jetzt beschrieben, die Menschen sind eigentlich noch dabei. Auf der anderen Seite haben wir ja diese sogenannte Dark Factory, die als ein wichtiges Symbol dieser neuen Industriepolitik gilt. Da stellt man sich diese dunkle Fabrik vor, in der künstliche Intelligenz, in der Robotik und vernetzte Maschinen die Produktion autonom rund um die Uhr und ohne Pausen steuern. Da keine menschlichen Arbeitskräfte mehr vor Ort sind, braucht es dann weder Licht noch Heizung. Deshalb Dark Factory. Wie viel davon ist denn schon Realität? Oder ist das eher so ein Ziel, das am Firmament schwebt?
Also ich habe tatsächlich aus China keine Videos oder Ähnliches von kompletten Dark Factories gesehen. Jetzt muss man auch zugeben, es gibt auch außerhalb von China ganz, ganz wenige komplette Dark Factories. Ein paar Fabriken sind dunkel, weil es schwierig wäre, sie mit Licht zu betreiben. Also zum Beispiel in der Halbleiterproduktion gibt es durchaus Gründe, warum man die Fabrikation dunkel machen möchte, weil eben Licht ja was Negatives verursachen kann und man braucht sehr, sehr viel Reine. In ganz vielen anderen Industrien ist es so, dass Dark Factory aus meiner Sicht eher so ein bisschen so ein Marketing-Sprech ist und es da eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten gibt. Erstens ist es so, Dark Factories, das bedeutet ja dann auch, dass auch für die Roboter sozusagen ein Sinn, und das ist einer der Sinne, der bei den meisten Robotern am besten ist, nicht mehr verfügbar ist. Also Roboter haben ja auch oft Probleme mit Nachtsicht und Nachtsichtkameras existieren, sind aber auch nicht so gut, sind sehr teuer. Das bedeutet, man macht das nur in den Bereichen so als richtige Dark Factory, wo man halt wirklich komplett dunkel ist, wo es sehr routinierte und sozusagen vorhersagbare Abläufe gibt, damit man eben diesen Sinn von ich sehe etwas überhaupt nicht mehr braucht. Gleichzeitig ist es so, dass die meisten dieser Dark Factories ja immer noch Menschen haben, die zum Beispiel die Roboter programmieren. Und das macht man dann vielleicht nicht in der Fabrik, sondern direkt davor oder in einem Büro, das nebenbei ist. Wenn man sich jetzt so Dark Factories vorstellt, dann stellt man sich vor, da sind Dark Factories, da sind nur Roboter, die alle miteinander und die Roboter kommunizieren alle miteinander, ohne dass da ein Mensch dabei ist. Das ist aber de facto noch fast gar nicht der Fall.
Das finde ich ganz spannend, was Sie sagen, dass Dark Factory auch zum großen Teil einfach noch ein Marketingbegriff ist. Wenn wir nämlich mal die Roboter nehmen, da werden ja die Fortschritte in Chinas Staatsmedien auch gerne sehr euphorisch dokumentiert. Also Roboter, die tanzen, die Salto schlagen, die neulich in Beijing einen Halbmarathon laufen. Wie weit ist die Volksrepublik denn tatsächlich bei der Entwicklung und beim Einsatz von humanoiden Robotern und wie viel davon ist auch noch Show?
Also erstmal muss man ja dazu sagen, humanoide Roboter sind noch nirgendwo wirklich spruchreif. Also die Roboter, die tatsächlich eingesetzt werden, mit denen wirklich was produziert wird, sind praktisch alle keine humanoiden Roboter. Das ist aber auch in den USA so, das ist auch in Europa so. China ist bei humanoiden Robotern aus meiner Sicht, und meine KollegInnen haben da gerade auch einen Bericht dazu veröffentlicht, ungefähr gleich auf mit den USA. Sie wählen einen anderen Ansatz, um das zu machen. Also in den USA wird gerade extrem viel mit, wir versuchen, ein digitales Modell der Welt aufzubauen und dann das Robotertraining komplett in diesem digitalen Modell zu machen. In China wird viel mehr damit gearbeitet, okay, ich baue jetzt einfach ein physisches Modell auf und dann versuche ich, den Roboter wirklich direkt zu trainieren. Das bedeutet auch, dass man chinesischen Fortschritt oft mehr sieht als den Fortschritt von zum Beispiel amerikanischen Firmen, weil da ganz viel Fortschritt tatsächlich in dem Roboter drin sozusagen passiert. Das bedeutet, wir sehen total viel Fortschritt in China. Es gibt auch, aus meiner Sicht, ist es relativ wahrscheinlich, dass China bei humanoiden Robotern sich durchsetzt, einfach weil sie nicht dieses kurzfristige Profitstreben haben und weil sie in der Lage sind, einfach zu sagen, okay, wir trainieren jetzt all diese Roboter und wir wissen nicht, was da rauskommt. Gleichzeitig, auch diese Roboter sind nicht, ja, sie werden momentan noch für nichts eingesetzt, wo man sagt, die schaffen jetzt wirklich einen Wert. Und dazu kommt, dass diese Roboter immer noch extrem abhängig sind von Komponenten aus dem Ausland. Also China importiert nicht mehr viele Roboter aus dem Ausland, aber sie importieren noch extrem viele Komponenten aus dem Ausland. Zum Beispiel verwenden fast alle chinesischen Roboter die Nvidia-Plattformen und Nvidia-Chips. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Gelenke sozusagen anschaut, auch da die meisten dieser Gelenke kommen aus Deutschland oder aus Japan. Das bedeutet, auch da hat China noch eine starke Abhängigkeit, die sie eben auch versuchen abzubauen.
Das heißt, wir sind da aber trotzdem als Partner oder Deutschland ist da trotzdem als Partner noch gefragt.
Deutschland ist da als Partner noch sehr gefragt und ich würde sogar sagen, mehr als viele Deutsche oft denken. Gerade in den letzten Jahren hat sich ja wirklich so ein bisschen rumgesprochen, naja, Deutschland ist für China gar nicht mehr attraktiv und Deutschland macht ja auch nur die ganzen alten Dinge, wenn man so möchte. Und Deutschland ist in diesen neuen Technologien gar nicht gut. Aus meiner Sicht unterschätzt das Deutschland wirklich noch extrem stark. Man sieht das zum einen, wenn man sich anschaut, was sind denn die Prioritätsindustrien der chinesischen Regierung? Die Prioritätsindustrien der chinesischen Regierung und die Industrien, von denen die chinesische Regierung sagt, die brauchen wir unbedingt, damit wir auch in allen anderen Industrien uns weiterentwickeln können, sind Industrien, wo Deutschland sehr gut ist. Das sind Messinstrumente, das sind Roboter und auch CNC-Fräsmaschinen, also Maschinenbau ganz generell. Das sind Chips und bei Chips eben auch nicht nur diese KI-Chips, von denen alle sprechen, sondern auch spezialisierte Chips, wo besonders viel Leistung durchfließen kann. Das sind alles Themen, wo Deutschland tatsächlich sehr, sehr gut ist, wo wir aber auch nicht uns darauf ausruhen können, jetzt besonders gut zu sein, sondern eben auch weiter investieren müssen, weil wir sehen, dass um uns herum, insbesondere China, aber zum Beispiel auch Indien, aber auch die USA extrem investieren in diese Technologien, weil sie eben sehen, sozusagen, weil das Technologien sind, die nicht in einer oder zwei Industrien wichtig sind, sondern das sind Technologien, die sind wichtig, egal was man macht. Egal was man macht, egal ob man Waffen herstellt oder Autos oder sonstiges, man muss irgendwie in der Lage sein, präzise irgendwas herzustellen.
Sie haben die Waffen jetzt angesprochen. Welche Rolle spielt denn das Militär? Also haben all die Investitionen in China, in die Robotik, in die KI auch eine militärische Komponente?
Definitiv haben die Investitionen in Robotik, in KI auch eine militärische Komponente und tatsächlich auch eine Komponente, die in Richtung Polizei und Überwachung geht. Zum Beispiel Unitree, die kennen sehr viele Leute. Da war auch Merz während seiner Reise. Das ist eine chinesische Firma, die humanoide Roboter herstellt. Die stellen auch Roboter, die aussehen wie Hunde, her. Und diese Roboter werden vor allem eingesetzt für Grenzschutz, für Polizei, für Überwachung, für diese Sachen. Gleichzeitig gibt es eben die Spekulation, dass vor allem humanoide Roboter möglicherweise sehr relevant sein könnten für, also wirklich Kampf, weil man das darauf hoffen könnte, dass man das relativ 1:1 ersetzen kann. Wir sind da noch wirklich sehr weit von entfernt, aber weil Drohnen so wichtig sind für den Kriegsfall und China eben es für sehr wichtig hält, dass sie jetzt schon in der Lage sind, so viel oder viel zu produzieren, damit sie eben im Kriegsfall nicht auf einmal extrem viel hochskalieren müssen. Deswegen suchen sie halt momentan zivile Anwendungen für die Drohnenindustrie und sagen dann auch den Firmen, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt anfangt, Drohnen für Logistik zu verwenden. Es gibt da Anwendungen.
Oder um eine Tasse Kaffee zu bringen, auch das gibt's ja.
Genau, oder um eine Tasse Kaffee zu bringen.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass KI und Robotik eine immer größere Rolle spielen in Chinas Industrie, da gibt es ja dann in der Regel Gewinner und Verlierer so einer Entwicklung. Braucht es in so einer Welt, in der Wirtschaft dann vieles oder alles von KI und Robotik beherrscht wird, überhaupt noch den klassischen Fabrikarbeiter oder sind dann quasi nur noch hochqualifizierte Arbeitskräfte gefragt?
Wir gehen davon aus, und davon gehen, glaube ich, auch fast alle aus, und das ist auch das, was wir in Deutschland gesehen haben, ist, dass mit mehr Automatisierung und mit mehr KI und Robotik es weniger niedrig qualifizierte Arbeitsplätze und so klassische Fabrikarbeiter gibt. Gleichzeitig haben wir auch in Deutschland gesehen, dass es einige Stellen gibt, die man nicht so einfach automatisieren kann, wie man vielleicht hofft. Das heißt, ein Teil wird immer erhalten bleiben. Aber ganz klar, auch in China wird es einige Gewinner geben. Das sieht man jetzt schon. Alle, die irgendwie KI-ExpertInnen sind, sind große Gewinner. Und vor allem in Bezug auf die Steigerung der Löhne sehen wir eben auch, dass es wirklich Verlierer gibt. Der größte Verlierer bisher in China und in den USA sind tatsächlich junge Arbeitende. Also Menschen, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, von denen viele auch ausgebildet sind, irgendwie einen Bachelor haben, aber eben keine Arbeitserfahrung und die momentan nicht eingestellt werden, weil Unternehmen denken, dass sie eh nicht mehr brauchen werden, weil sie eben durch künstliche Intelligenz ersetzt werden oder durch Robotik und weil sie aber für die Robotik eigentlich auch erfahrenere Kolleginnen brauchen. Also um zum Beispiel, wir stellen uns vor, jemand müsste einen Roboter trainieren, wie er jetzt einen bestimmten Ablauf machen kann. Diese Person muss natürlich erstmal sehr gut wissen, wie sie selbst diesen Ablauf machen soll. Deswegen gibt es momentan ein wirkliches Premium auf Erfahrung. Und in China sehen wir schon, dass eben Jugendarbeitslosigkeit hoch ist, dass sich immer mehr ChinesInnen, junge ChinesInnen auf einen Staatsjob bewerben, also Beamte zu werden. Auch das ist immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass es wirtschaftlich schwierig ist. Und gerade diese jungen Arbeitenden, die verlieren gerade, auch weil auch chinesische sozusagen Chefs glauben, dass sie in Zukunft weniger dieser wenig gut ausgebildeten Menschen brauchen. Die Regierung sieht das inzwischen auch als Problem oder sieht das als Problem auf sich zukommen. Zwei Gerichte haben inzwischen entschieden, dass man zum Beispiel niemanden feuern darf, nur wegen künstlicher Intelligenz. Das ist eine große Veränderung und das ist ganz anders, als das in den USA der Fall ist. Und gleichzeitig ist es in China auch so, dass sie momentan das Problem mit dieser Jugendarbeitslosigkeit haben. Aber in 20, 30 Jahren werden sie das Problem haben, dass sie nicht genug Arbeitende haben werden, weil China eben einen demografischen Wandel durchlebt, der deutlich schneller ist als der, den die meisten anderen entwickelten Länder durchlebt haben. Und weil wir jetzt tatsächlich relativ klar sehen, dass eben auch die Maßnahmen, die die Regierung versucht hat, nicht gefruchtet haben.
Trotzdem kann es ja übergangsweise zu sozialen Spannungen führen, wenn Sie sagen, Arbeitsplatzmangel gerade für jüngere Menschen. Diese Maßnahme, die Sie beschreiben, mit keiner darf wegen KI gefeuert werden, ist das so eine Art Reaktion der KP auf diese Entwicklung?
Das ist definitiv eine der Reaktionen der KP auf diese Entwicklung, dass eben jüngere Probleme haben, Arbeitsplätze zu finden. Das ist auch insgesamt ChinesInnen weniger positiv und weniger optimistisch sind in Bezug darauf, wie die Zukunft sich entwickelt und deswegen sich manchmal auch weniger anstrengen wollen. Das sieht man, dass das als Problem wahrgenommen wurde und dass die Partei da wirklich versucht, mit ganz verschiedenen Strategien das anzugehen. Was die Partei nicht möchte, ist einen Wohlfahrtsstaat aufzubauen. dass Xi Jinping glaubt da nicht daran. Xi Jinping ist tatsächlich in diesem Punkt wirklich sehr so klassisch kommunistische Lehre, klassisch leninistische Lehre von wegen Menschen sind etwas wert, weil sie arbeiten oder die Erfüllung eines Menschen kommt in der Arbeit. Und deswegen glaubt er nicht an einen Wohlfahrtsstaat. Deswegen sind alle Maßnahmen, die wir bis jetzt gesehen haben, geben Menschen nicht einfach mehr Geld, sondern sie unterstützen bei der Produktion. Sie unterstützen zum Beispiel Firmen darin, dass sie eben Menschen weiter beschäftigen, obwohl die eigentlich nicht unbedingt gebraucht würden. Das ist natürlich für Firmen dann auch so die Frage, wie lange macht man das mit und wann sagt man dann, naja, okay, dann muss ich ja auch nichts in KI investieren, wenn ich eh nichts davon bekomme sozusagen. Bis jetzt ist es so, dass die Firmen da noch im großen Stil mitmachen, auch weil es sehr viel Druck auf die Firmen gibt, dass sie eben etwas strategisch Relevantes für die KP machen müssen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn man demonstrieren kann, dass man etwas Strategisches machen kann, man dann eben auch sehr viel Unterstützung von der Regierung bekommt. Also es ist nicht nur Druck und Zwang, sondern es ist auch, jedem ist klar, wenn ich zum Beispiel momentan Kredite von Banken haben möchte in China, Banken sind in China alle Staatsbanken, dann sollte ich demonstrieren, warum das, was ich mache, auf die nationalen Ziele einzahlt. Und weil das das eben macht, bekomme ich dann diesen Kredit und das ist dann eben positiv für mich, weil ich eben Geld bekomme. Das heißt, da arbeitet die Regierung nicht nur mit Bestrafungen, sondern auch wirklich mit Anreizsystemen, die dafür sorgen, dass Unternehmen eben bereit sind, auch diese zusätzlichen Kosten zum Teil selbst zu übernehmen, um zum Beispiel Menschen weiter zu beschäftigen, für die man vielleicht aktuell nicht unbedingt eine Arbeit hat.
Letzte Frage jetzt an Marie von Mallinckrodt, ARD-Korrespondentin in Beijing. Du beobachtest jetzt die ganze Entwicklung von KI und Robotik aus nächster Nähe. Gibt es etwas, was dir da besonders ins Auge fällt?
Es ist so die Kombination aus dieser Experimentierfreude und einer Gesellschaft, die sehr viel digitalisierter ist als die westliche, würde ich sagen. Der Alltag vom Einkaufen bis zum Arzttermin, so vieles wird übers Handy und über Apps geregelt. Und dabei beobachte ich, das ist es, was mich auch am meisten umtreibt, wie Maschine und Mensch manchmal schon zu verschmelzen scheinen. In China haben die jungen Menschen weniger Zeit, Freunde zu treffen und sozial zu sein, weil in der Ausbildung an der Uni dazu kaum Zeit bleibt, beim Arbeiten oft auch nicht. Und deshalb haben es zum Beispiel Chatbots nach meiner Beobachtung leichter, zum normalen Begleiter zu werden. Manche Freunde erzählen mir das so, als wäre es nichts Besonderes, so als hätte man sich mit einem guten Freund auf einen Café getroffen. Das finde ich als Zukunftsgedanken und auch Recherchefrage super spannend. Wo führt das hin? Was macht das mit uns Menschen als soziale Wesen? Ist es in 15 Jahren normal, wenn man mit einem humanoiden Roboter als Freund oder Liebespartner über die Straße läuft?
Du Marie, da reden wir in 15 Jahren dann nochmal drüber. Vielen Dank erstmal für deine ganzen Einsichten heute.
Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall, Axel.
Letzte Frage an Antonia Hemaidi von Merix. Wenn wir über China als Labor für die Zukunft der Arbeit reden, sollten wir China eher als Vorbild oder als Warnung betrachten?
Aus meiner Sicht ist China eher eine Warnung als ein Labor für die Zukunft der Arbeit, weil die Regierung eben nicht bereit ist, in Richtung Wohlfahrtsstaat zu denken, weil die Regierung auch deutlich mehr bereit ist, das, was ich vielleicht als Bullshit-Jobs bezeichnen würde, zu tolerieren. Und das sind alles Dinge, die wir in Deutschland und in Europa nicht unbedingt in der gleichen Art und Weise tolerieren möchten oder akzeptieren möchten. Und deswegen denke ich nicht, dass Chinas Beispiele da sehr gut anwendbar sind oder auch nur anwendbar sein sollten. Es gibt sicherlich Aspekte, die China gut macht, insbesondere auch darin, dass sie eben einfach investieren und selbst wenn es, also so ein bisschen so die Akzeptanz ist, kann auch schief gehen und dann geht es halt schief. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Arbeitsmarktthema für mich, sondern eher ein Thema der Finanzierung und der Kapitalgeber. Aber gerade in Bezug auf den Arbeitsmarkt, man würde jetzt eigentlich erwarten, dass in einem Land wie China sich jetzt langsam die Arbeitsbedingungen immer weiter verbessern. Aber dadurch, dass die Partei die Gewerkschaften so stark unter Kontrolle hält, sehen wir eben auch bei den Arbeitsbedingungen nur ganz, ganz langsam Verbesserungen, wenn überhaupt. Das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, da ist China vielleicht eher eine Warnung wie ein wie ein kommunistisches Land, das in einigen Bereichen noch sehr, sehr kommunistisch ist, in anderen Bereichen aber extrem kapitalistisch, dann auf einmal künstliche Intelligenz für sich als Lösung deklariert und wie eben auch diese Art von Techno-Solutionism, also diese Idee, Technologie als Lösung, nicht ausreicht, wenn man nicht drumherum die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen schafft.
Vielen Dank. Zu Gast bei Welt macht China Antonia Hamaidi, Co-Programmleiterin des Programms Wissenschaft, Technologie und Innovation Americs am Mercator-Institut für China-Studien. Das war Welt macht China. Folgt uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an weltmachtchina in einem Wort @ard.de. Und noch ein Podcast-Tipp für euch, der euch täglich tiefgehend und packend ein aktuelles News-Thema erzählt. Ihr taucht mit 11 km der Tagesschau-Podcast ab ins aktuelle Geschehen. Mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD geht es zum Beispiel um Putins geheimes Aufrüsten unter Wasser oder das große Geschäft mit dem Kinderwunsch. 11 km, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich montags bis freitags ab 6 Uhr in ARD Sounds und auf allen Podcast-Plattformen. Genauso wie wir. An dieser Weltmacht-China-Folge haben mitgearbeitet Marie von Mallinckrodt, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Technik und Ton, Hendrik Fahno. Tschüss und bis zum nächsten Mal.